Das Salzstreuer Magazin. Berichte über Gott und die Welt.
Von den Adventgemeinden aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis. Ich bin Ulrich Werner. Schönen guten Abend. Bestatten. Einst und heute. So heißt unsere heutige Sendung. Die Bestattungskultur geht zunehmend weg von den traditionellen Gräbern. Warum das so ist, erfahren Sie heute beim Salzstreuer durch Dirk Busse, einen Bestatter aus dem Rhein-Sieg-Kreis, der beim Salzstreuer zu Gast ist. Sie haben einen ganz besonderen Beruf. Ich weiß nicht, ob das Ihr Lieblingsberuf schon als Kind gewesen ist, denn Kinder, die wollen häufig Feuerwehrmann, Polizist, Lokomotivführer oder Astronaut werden. Was sind Sie?
Ich bin Bestatter. Dass ich das geworden bin, ja, das war vorher nicht unbedingt der Plan, denn so wie Sie es erwähnt haben, auch ich wollte eigentlich Pilot werden. Es ist dann anders gekommen und dass sich das so entwickelt hat, das war eigentlich, ja, jetzt rückblickend betrachtet für mich eine schöne Entwicklung, denn als es dann nach der Schule für mich hieß, was mache ich nun konkret, habe ich mich erst für eine Laufbahn bei der Luftwaffe entschieden. Ich durfte also ganz andere Aufgaben wahrnehmen als die, die ich jetzt heute als Bestatter mache. Habe viel von der Welt sehen dürfen, durfte in München und in Amerika studieren. Bin dann aber irgendwann zurück hier in meine Heimatregion gekommen, nach Siegburg, wo mein Urgroßvater 1903 das erste Bestattungshaus gegründet hat. Das hat mir als Kind weniger imponiert, weil ein Bestatter, ja, 7 Tage die Woche, Weihnachten, Ostern, ständig irgendwo in Bereitschaft war. Und da hatte ich mir fest vorgenommen, das wirst du nie.
Der Tod macht ja vor keiner Zeit Halt, gestorben wird das ganze Jahr über. Und dann geht es darum, jemand würdevoll zu beerdigen.
So ist das. Und das ist deshalb auch, glaube ich, ein Beruf, von dem man wie bei manchen anderen sozialen Berufen auch sagt, er muss auch Berufung sein. Da muss man einfach von innen heraus die Bereitschaft haben, auch an dem 6. und an dem 7. Tag in der Woche und eben auch am Abend und wenn es sein muss, auch mal Mitternacht für Menschen da zu sein und denen dann so beratend zur Seite zu stehen.
Herr Busse, Bestatter, wie ist das früher abgelaufen und kann man das in der Zwischenzeit auch lernen?
Ja, da hat sich tatsächlich in den letzten 10 bis 15 Jahren, würde ich mal sagen, eine ganze Menge geändert. Also früher war das kein Ausbildungsberuf. Es ist in der Regel vom Vater an den Sohn weitergegeben worden, das Wissen um die Betreuung. Heute gibt es eine Ausbildungsverordnung. Es gibt die Ebene Geselle. Man kann das also in einer 3-jährigen oder bei bestimmten Voraussetzungen auch in 2 Jahren als abgeschlossene Berufsausbildung erlernen und als Handwerksberuf, es ist tatsächlich beim Handwerk angesiedelt, kann man in der Folge auch eine Meisterprüfung machen, um dann selber ausbilden zu dürfen. Diese Ausbildungsgänge habe ich durchlaufen, habe derzeit 2 Auszubildende bei mir im Betrieb und das ist doch sehr viel mehr, wird das nachgefragt, als man eigentlich meinen würde. Wir haben regelmäßig Anfragen, eine Praktikumsstelle zu besetzen. Beim Girls Day haben wir auch junge Mädels da. Es sind übrigens mehr Mädchen als Jungs, die diese Ausbildung erlernen wollen. Ja, scheint also ansprechender zu sein, als man so vor 10, 20 Jahren angenommen hätte. Da hat wohl niemand gesagt, wenn ich mal groß bin, werde ich Bestatter. Das ist mittlerweile anders.
Muss man da ein ganz harter Typ sein als Junge oder Mädchen, wenn man also hier das Bestattungswesen lernen will?
Der Einsatzbereich des Bestatters ist so vielfältig und ich denke, wer da eher ein bisschen zarter aufgestellt ist, der wird ein guter, sensibler Berater sein können, der mag in dem Bereich der Betreuung von Kunden, beim Konzipieren von Traueranzeigen, beim Gestalten von Trauerfeiern, Dekorieren der Trauerhalle vielleicht seinen Schwerpunkt haben. Sicherlich gibt es auch bei uns Aufgaben, die auch ein bisschen mit körperlicher Kraft zu tun haben. Da sind dann vielleicht Mädchen früher als Jungs Grenzen gesetzt, wenn es an wirklich schwierige Aufgaben rangeht, also die mit körperlicher Kraft zu tun haben. Aber die machen nur einen ganz kleinen Teil unserer Hauptaufgabe aus. Also ich denke, das steht nicht im Vordergrund. Es ist mehr so die soziale Kompetenz, Empathie, sich einzufühlen in die besondere Situation, die auch jedes Mal anders ist.
Wo ist Ihr Unternehmen, hier in Bonn oder im Rhein-Sieg-Kreis?
Das elterliche Unternehmen, das ist damals in Siegburg gegründet worden, das existiert auch noch. Das wird heute von meinem Bruder William Busse mit seiner Frau Michaela geführt. Ich habe vor 17 Jahren in Hennef ein neues Unternehmen gegründet. Wir firmieren heute in Erinnerung an meinen Großvater, der das gegründet hat, Peter Kümpel, aber auch in Verbindung mit meinem Namen, Dirk Busse, unter dieser Bezeichnung Busse Kümpel.
Jetzt sind Sie aber auch noch was für die Bestatter hier im Rhein-Sieg-Kreis?
Ja, vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass ich so ziemlich alles an Ausbildung mitnehmen wollte. Damals, als ich irgendwo ja wieder nach meiner Zeit bei der Luftwaffe war, ich so lange von dem Thema weg, Bestattungen, dass ich verschiedene Ausbildungen durchlaufen habe. Das hat am Ende dazu geführt, dass ich im Kollegenkreis gewählt wurde für die Bestatter, die im Landesverband Nordrhein-Westfalen sich organisiert haben, bin ich also der Vorsitzende der Bestatter im Rhein-Sieg-Kreis.
Herr Busse, Bestattungskultur, kann man das überhaupt so nennen? Wird ganz normal, wird beerdigt, oder?
Ich denke, man erkennt, dass man eigentlich von Bestattungskultur sprechen kann, weil ja Kultur eben auch einen Wandel beschreibt und so haben wir den auch in dem Bereich Bestattungen angelehnt an den kulturellen Wandel im Allgemeinen. Also, dass sich Bestattung verändert hat, das liegt daran, dass sich Gesellschaft verändert. Früher waren Familien oft mit also vielen Kindern an einem Ort sesshaft und da war jetzt wieder für den Bereich Bestattungen irgendwo auch sichergestellt, dass Kinder und Enkelkinder eine Grabstelle besuchen wollten, gepflegt haben, das war irgendwie einmal selbstverständlich und das war auch irgendwo sichergestellt. Heute funktionieren Familien ja anders, also wenn da überhaupt noch Familie ist. Viele Beziehungen entscheiden sich gegen Kinder, die Kinder haben, da sind das eher ein, zwei und nur ausnahmsweise drei, vier oder mehr. Und im Zuge der Ausbildung ziehen die auch oft an andere Orte. Das heißt, wir als Bestatter haben oft mit Eheleuten zu tun oder Alleinstehenden, die zu uns kommen und sagen, da ist gar keiner mehr. Da ist keiner, der unser Grab besuchen würde. Da ist keiner, der unser Grab pflegen könnte. Und daraus haben sich einfach Veränderungen in der Bestattung im Allgemeinen gegeben.
Früher gab es ja, denke ich, die Seebestattung. Die Urnenbestattung oder das Verbrennen war die Ausnahme und Seebestattungen, glaube ich, auch. Wie sieht das heute aus?
Grundsätzlich teilen wir die Bestattungsformen immer noch in diese drei Kategorien ein. Also eine Erdbestattung, eine Feuerbestattung, eine Seebestattung. Die Erdbestattung war die klassische Bestattung. Also 80% oder 90% der Begräbnisse haben in einem Sarg auf dem örtlichen Friedhof in einem Doppelgrab stattgefunden, wo, wenn der erste verstarb, dafür Sorge getragen wurde, dass der zweite, der Partner, auch noch dazu gebettet werden kann. Heute ist das Verhältnis beinahe andersrum. Wir sprechen hier in der Region vielleicht noch von 10-20% Erdbestattung und entsprechend von fast 80% Feuerbestattung. Das liegt auch daran, dass die klassischen Erdbestattungsgräber eben gepflegt werden müssen. Ausnahme sind vielleicht die Erdbestattungsgräber, die man durch eine Vollabdeckung so abdeckt, dass da keine Pflege unbedingt erforderlich ist. Es gibt allerdings auch Friedhöfe, die so eine Vollabdeckung nicht erlauben und dann muss man diese Gräber eben doch pflegen. Die Einäscherung und die Bestattung von Aschen erlaubt also viel flexiblere Beisetzungsformen. Heute unter Bäumen, in Bestattungsgärten und ähnliches. Diese modernere Bestattungsformen stehen eher Aschenbeisetzungen zur Verfügung und weniger den Erdbestattungen. Ich denke, das ist ein Hauptgrund für diese radikale Veränderung von 80% Erdbestattung zu nur noch 20.
Also das habe ich hier auch gelesen in einem Zeitungsartikel Bestattungskulturen und dass also auch hier Friedwälder genannt werden oder Bestattungsgärten. Ist das nicht ganz exotisch?
Als der Wunsch aufkam, mit der Grabpflege weniger zu tun zu haben, da war das Stichwort anonyme Bestattung in aller Munde. Auch wieder vornehmlich von Urnen, weniger von Särgen. Man hat dann sehr schnell gemerkt, dass diese anonymen Bestattungen für die Trauerpsychologie, für die Trauerbewältigung ja extrem schwierig waren. Also man hat doch erkannt, dass man einen Platz sucht, wo ein Mensch, der verstorben ist, eine Spur hinterlässt. Das ist bei den anonymen Bestattungen nicht gegeben. Die Idee der Bestattungswälder und auch der Bestattungsgärten versucht, das eine mit dem anderen zu verbinden. Das heißt, es werden pflegefreie Grabplätze angeboten, die aber eben nicht anonym sind, sondern wo beim Wald, bei der Baumbestattung ist ein Namensschild meistens am Baum oder an einer zentral aufgestellten Stele vorhanden. In den Bestattungsgärten gibt es ähnliche Merkmale, kleine Denkmäler, Stelen, wo der Name vermerkt ist. Und das ist heute eigentlich die gewollte Bestattungsart. Pflegefrei, aber nicht anonym. Es ist ja auch keine beliebig lange Zeitdauer, die man ein Grab zu pflegen hat, sondern die Städte regeln, also kommunal unterschiedlich, Ruhezeiten zwischen 10 und 30 Jahren. Und wenn Sie jetzt in einer Stadt leben, wo die Ruhezeit für eine Urne oder für einen Sarg entsprechend 25 oder 30 Jahre ist, dann haben Sie diese 25 oder 30 Jahre auch die Grabpflegeverantwortung und die Aufgabe, dieses Grab zu pflegen.
Dirk Busse ist heute zu Gast. Er hat ein Bestattungsunternehmen und hat eben davon gesprochen, inwieweit sich die Bestattungskultur geändert hat. Zum Positiven eigentlich hin, dass nicht mehr so viel Grabpflege notwendig ist, aber trotzdem ein Ort des Trauerns gegeben ist, der für die Trauerbewältigung sehr wichtig ist. Aber was ganz anderes, wie sieht's denn mit den Kosten aus? Was hat sich denn da geändert?
Die Bestattungskosten sind im Großen und Ganzen eigentlich beinahe stabil geblieben. Es gab eine deutliche Veränderung bei den Friedhofsgebühren. Die sind also allerortens beinahe exponentiell angestiegen. Die haben sich also stark nach oben entwickelt. Die Leistungen des Bestatters mitunter sind eigentlich sogar günstiger geworden über die Jahre. Und dadurch, dass wir eben heute überwiegend Einäscherungen haben mit Grablösungen, die wiederum aber nicht so viele Bestattungskosten auslösen wie früher die Erdbestattungen, sind wir im Schnitt bei ähnlichen Bestattungskosten. Man könnte sich trauen, von durchschnittlichen Bestattungskosten von ca. 10.000 Euro zu sprechen. Am Ende ist das deswegen eine schwierige Zahl, weil es auch Bestattungen für 2.000 Euro und für 20.000 Euro gibt. Was jetzt also für jemanden konkret der Anlass ist, beispielsweise auf eine Bestattung zu sparen und wie viel Geld er dafür braucht, das hängt am Ende extrem von seinen individuellen Wünschen ab.
Jetzt frage ich mal was ganz Brutales. Da stirbt jemand, er muss nicht unbedingt obdachlos sein, aber ziemlich mittellos. Der kann ja nicht einfach so liegen bleiben und vor Ort verwesen. Wer übernimmt denn da die Kosten und was läuft denn da ab?
Die Bestattungen von Obdachlosen auf der einen Seite oder von Menschen, deren Angehörige sich die Bestattung einfach nicht leisten können, auf der anderen Seite. Das ist also in beiden Fällen geregelt. Die Bestattung von einem Obdachlosen würde in der Verantwortung des Ordnungsamtes einem Bestatter übertragen. Da würde also immer dafür gesorgt, dass so eine Person begraben wird. Allerdings wird dieses Begräbnis mittlerweile selten am Wohnort durchgeführt, sondern da sucht sich auch das Ordnungsamt einen preiswerten Bestattungsplatz aus, sodass viele Bestattungen von Obdachlosen mittlerweile nicht mal mehr in Nordrhein-Westfalen stattfinden, sondern auf einem Friedhof in Hessen, der einfach sehr viel günstiger ist und auch von einem Ordnungsamt aus diesem Grund überwiegend in Anspruch genommen wird.
Da ist das Ordnungsamt praktisch frei in der Wahl des letzten Ruheortes.
So ist das. Da sind dann ja eben keine Angehörigen vorhanden. Entsprechend hat das Ordnungsamt auch die berechtigte Sorge, dass eine Grabstelle auf dem örtlichen Friedhof dann nicht gepflegt würde. Deswegen wird dann im Allgemeinen doch eingeäschert und anonym bestattet.
Herr Busse, wie sieht's aus mit jemand, der finanziell oder dessen Angehörige finanziell nicht in der Lage sind, eine ganz normale Bestattung zu finanzieren?
Also Menschen, die finanziell nicht in der Lage sind, die Bestattungskosten der gewünschten Bestattungsform zu tragen, können einen Antrag beim Sozialamt auf Übernahme dieser Bestattungskosten stellen. Die meisten Bestatter kennen die Regelungen dazu, würden im Vorfeld dem Angehörigen also die Leistungsumfänge beschreiben, die er dann beantragen darf. Gewisse Dinge werden auch nicht erstattet. Blumen, ein Trauerkaffee und Ähnliches gehören dann nicht zu dem Umfang, was ein Sozialamt bezahlen würde. Aber eine würdige, ortsübliche Bestattung wird grundsätzlich von den Sozialämtern übernommen. Die Problematik ist mittlerweile, dass die Überprüfung 6-7 Monate dauern kann, sodass in der Zwischenzeit der Antragsteller, der Angehörige, nicht weiß, ob diese Bestattungskosten am Ende wirklich übernommen werden. Und der Bestatter, der durch die Angehörigen beauftragt wird, weiß auch nicht, ob er jemals vom Sozialamt dieses Geld bekommen wird. Das ist also derzeit ein großes Problem, dass die Überprüfung des Anspruches auf so eine Hilfe viel zu lange dauert. Aufgrund der langen Prüfungszeiten gibt es zunehmend Bestatter, die eine sogenannte Sozialamtsbestattung nicht durchführen möchten oder können, weil die Bestatter nicht finanziell in die Vorlage gehen können und Kosten für das Krematorium und Ähnliches vorstrecken können. Es ist deswegen schon sinnvoll, dass wenn eine Familie auf so eine Situation zusteuert, dass die sich tatsächlich im Vorfeld mal informiert, welcher Bestatter unter den Umständen den Angehörigen zur Seite stehen würde, um diese Zeit zu überbrücken, in der weder die Familie noch der Bestatter weiß, ob dem Antrag auf Übernahme der Bestattungskosten am Ende stattgegeben wird.
Das ist also, glaube ich, ganz wesentlich zu wissen. Es sind ja doch eine Menge Serviceleistungen, die da ein Bestattungsunternehmen auch erbringt und leistet.
Die sind sehr umfangreicher geworden, als das ursprünglich der Fall war. Ein Bestatter wurde früher ja auch gerne mal Totengräber genannt. Das hat es dann auch im Wesentlichen bezeichnet. Der Bestatter war ein Sargverkäufer und, salopp ausgedrückt, ein Unter-die-Erde-Bringer. Das hat sich extrem geändert. Heute ist der Bestatter Trauerpsychologe, er ist eingeschränkt auch Rechtsberater, er ist Grafiker, er ist Designer, er ist medizinisch zumindest so weit ausgebildet, dass er also Maßnahmen treffen kann, dass Angehörige und auch sein eigenes Personal vor beispielsweise infektiösen Krankheiten geschützt wird. Also das ist sehr viel umfassender, als man zunächst vermutet. Und diese Leistungen sollte man auch als Angehöriger in Anspruch nehmen, damit man gut beraten ist. Und man kann sehr viel im Vorfeld regeln.
Ja, und damit sind wir praktisch wieder am Anfang, wo es darum ging, wie wurde man früher Bestatter? Durch Erbfolge, durch die Erfahrung, durch das Mitmachen im elterlichen Betrieb. Und heute ist es ein Lehrberuf, der eigentlich sehr vielfältig ist, wie Sie es gerade sagten.
Ja, das ist auch das Schöne an dem Beruf. Jede Situation, auf die man da trifft, ist anders. Die Familien miteinander und auch im Umgang mit uns, mit dem Bestattungspersonal, ist immer wieder eine Herausforderung, auf die man sich ein Stück weit einlassen muss. Und dann wird es vielseitig und manchmal, das mag man kaum aussprechen wollen, auch schön und spannend. Es ist einfach ein gemeinsames Stück Weg in einer ganz besonderen Lebenssituation und es ist nicht selten der Fall, dass daraus, ja, Freundschaft wäre sicherlich übertrieben, aber doch ein sehr positives, angenehmes, gegenseitiges Kennenlernen entsteht.
Was ganz abenteuerlich frage ich jetzt, wenn einer sagt, ja, okay, mein Ehegatte bekommt eine Feuerbestattung, das heißt, also ich habe dann die Asche in der Urne und die stelle ich mir zu Hause auf den Wohnzimmerschrank. Geht das? Oder er möchte sie im Garten verstreuen?
Nein. Also diese Regelungen sind Bestattungsgesetze der Bundesländer. Es gibt immer wieder Bemühungen, das zu liberalisieren. In den Benelux-Ländern ist das, was Sie eben beschrieben haben, die Urne im eigenen Garten zu Hause, bereits möglich. Unter gewissen Auflagen ist das in einem Bundesland, in Bremen, auch ein bisschen gelockert worden, aber hier in unserer Region und in den ganzen Nachbarbundesländern ist es so, dass die Urne zu Hause und im eigenen Garten beerdigt beispielsweise nicht erlaubt ist.
Herr Busse, Bestattungsvorsorge, was ist darunter zu verstehen?
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn so ein Ereignis, ein Todesfall einer Familie trifft, dann sind doch überwiegend große Unsicherheit im Raum. Viele unbeantwortete Fragen. Da im Vorfeld schon mal drüber geredet zu haben, erleichtert die Situation dann im akuten Todesfall doch sehr. Man kann also mit dem Bestatter am Ort auf jeden Fall mal über diese Dinge sprechen, über Bestattungsabsichten sprechen, sich vom Bestatter mal erklären lassen, was man jetzt im Vorfeld für Unterlagen besorgen muss, was der Bestatter einem abnehmen kann. Das ist ja vielfältig im Bereich von Rentenanträgen, Abmeldungen bei Versicherungen und Ähnliches. Einfach um die Sorgen im konkreten Fall nicht ganz so groß werden zu lassen. Der Bestatter kann mal überschlagen, was diese Bestattungsform heute kosten würde. Auch wenn wir alle nicht wissen, was das mal in 5 oder 10 Jahren für Gebühren sein werden. Er kann es aber mal Stand heute gut einordnen und kann eine Empfehlung aussprechen, wie hoch ein etwaiger Geldbetrag sein sollte, den man mal für die Bestattung auf Seite legt. Und was noch viel sinnvoller ist, er kann vielleicht auch Empfehlungen geben, wie man einen Betrag so auf Seite legt, dass wenn man im Alter vielleicht auch mal über eine Pflegesituation vermögenslos ist, dass diese Bestattungsgelder aber für die Bestattung trotzdem noch zur Verfügung stehen. Wir haben also oft die Situation, dass zurückgestellte Bestattungsgelder am Ende für die Pflege verbraucht wurden und die gewünschte Bestattung in dieser Form nicht mehr ausgeführt werden konnte. Diejenigen, die früh genug eine geeignete Rückstellung der Beträge vorgenommen haben, beispielsweise beim Bundesverband der Bestatter, gibt es die Möglichkeit, dieses Geld auf einem Treuhandkonto einzulegen. Es ist dann vor der Verwertung durch ein Sozialamt beispielsweise für Heimkosten weitestgehend geschützt.
Und diese Serviceleistung, wenn jemand zu seinem örtlichen Bestattungsunternehmen geht und das wissen will, kostet das auch schon was?
Ich kenne keinen Bestatter in der Region, der für diese Beratung ein Entgelt nimmt. Diese Beratung ist in der Regel auch für den Bestatter eine gute Chance, sich bekannt zu machen, bestenfalls ja, Sympathien auch auszulösen und Vertrauen zu wecken in das, was er tut. Für uns also eine gute Chance, uns vorzustellen und für einen Vorsorgenehmer eine gute Chance, kostenlos sehr wertvolle Tipps zu bekommen.
Herr Busse, jetzt haben Sie eben durchschnittliche Bestattungskosten von 2.000 Euro bis 10.000 Euro genannt. Wie sieht es denn da aus? Gibt es da irgendwie etwas, wo man was nachlesen kann?
Heute ist es ja oft das Internet, was bemüht wird, um Antworten auf Fragen zu bekommen. Mich hat beeindruckt eine Aufarbeitung zum Thema Bestattungskosten durch Stiftung Warentest. Also wer zu diesem Thema sich einlesen möchte, der ist gut beraten, das Sonderheft zum Thema Bestattung aus 2016 von Stiftung Warentest sich mal anzuschauen. Da ist sehr differenziert dargestellt, welche Bestatterleistungen, welche Friedhofsgebühren, welche Kremationskosten anfallen. Das gibt einem am Ende schon ein gutes Gespür dafür, ob das Angebot des örtlichen Bestatters eher als teuer oder als preiswert zu bezeichnen ist. Es ist ein komplexes Thema, es ist auch ein regionales Thema. Bestattungen in München, in Köln und in Hamburg, die werden so ohne weiteres nicht miteinander vergleichbar sein. Die Preisvergleichsportale im Internet sind meiner Erfahrung nach der schlechteste Ratgeber, wenn man also darauf aus ist, zu ermitteln, wie teuer denn eine Bestattung sein dürfte. Denn da werden mitunter nicht vergleichbare Leistungen verglichen.
Hier gilt auch, wenden Sie sich an den örtlichen Bestatter. Wenn es ein guter, normaler ist, dann berät er Sie hier auch entsprechend und wird keine Überpreise nehmen.
Ich denke, der regionale Bestatter ist derjenige, der den Ruf zu verlieren hätte. Ich glaube, die beste Empfehlung oder die größte Sicherheit ist immer noch die Empfehlung des persönlichen Umfeldes von Nachbarn, Freunden, Bekannten, ob dieser Bestatter entsprechend Ihr Vertrauen genießen darf. Der wird sich schon bemühen, Ihnen ein fairen Überblick über Bestattungsmöglichkeiten und Kosten zu geben. Meine Sorge und auch das Ergebnis von Stiftung Warentest eben in dieser Recherche war, wenn dann eine Bestattungsofferte von einem Anbieter anonym aus dem Internet herausgegeben wird, der hat eben keinen Ruf zu verlieren. Und da kommt es leider viel zu oft zu einem Nachkarten, zu nachträglich höheren Preisen. Und dann war man eben doch viel schlechter beraten als bei dem ortsansässigen Bestatter, der sich sowas eigentlich nicht leisten kann.
Herr Busse, ich danke Ihnen, dass Sie hier waren und uns die Bestattungskultur und alles, was dazugehört, näher gebracht haben.